Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Heute zu Gast im Podcast ist Patrick Rossnagel. Patrick hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht und wir haben uns in dieser Folge vor allem darüber unterhalten, wie so diese ersten Monate der Selbstständigkeit waren, die Diskrepanz zwischen seiner Erwartung an die Selbstständigkeit, vor allem ans Freelancertum, aus Erzählungen von anderen Freelancern und wie es dann letztlich auch war. Also wir haben viel auch darüber gesprochen, dass er einen sehr schwierigen Markt vorgefunden hat, dass plötzlich die Buchungssicherheit überhaupt nicht gegeben war und wie es eigentlich so ist, wenn man aus einem gut bezahlten Job kommt und plötzlich mal über mehrere Monate das Einkommen ausbleibt. Ich glaube, das sind Themen, über die wir im Freelancer-Podcast und auch generell im Freelancing viel zu selten sprechen. Und umso mehr freut es mich, dass wir das heute in dieser Folge mal ausführlicher getan haben. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Patrick.
Hallo Yannick, freue mich hier zu sein.
Schön, dass du hier bist, Patrick. Du bist Hörer vom Podcast und hast, wir haben schon ein bisschen im Vorhinein Kontakt gehabt, auch im Rahmen dieses Side-Projekts, was ich habe. Und ich habe gedacht, das wäre doch einfach mal cool, wenn du mal deine Story, du bist ja selber Freelancer, hier im Podcast erzählst. Deswegen dachte ich, quatschen wir mal ein bisschen über deinen Freelancer-Alltag. Du bist ja. Entwickler, so eigentlich so ein bisschen so wie, ähnlich wie ich vom Tech-Stack, glaube ich, unterwegs, ne?
Ja, also hauptsächlich in der Frontend-Welt unterwegs.
Genau.
Ja, Tech-Stack auch so ähnlich, eher so Richtung Web schielend. Habe aber auch eine sehr große Passion Richtung VR und 3D-Anwendung, also ja, das super nerdige Zeug.
Aber das ist ja auch nicht mehr, oder? Ist ja auch schon im Mainstream angekommen, dieser ganze Kram.
Ja, genau. Ja, das ist so meine größte Passion. Damit lässt sich nur nicht sehr gut die Brötchen verdienen. Deswegen ist eher so Web-Development eher so die Fallback-Lösung, mit der aber auch sich sehr viel Spaß haben lässt. Also,
genau. Ja, sehr gut. Ich hätte gedacht, dass man inzwischen, also ich meine so mit Meta und Co. und diesem ganzen, also VR geht ja jetzt gerade schon Mainstream. Ne? Apple hat ihr Produkt gelauncht. Die Quest gibt's. Vor ein paar Jahren war das ja immer noch so, ja, es gibt das, aber kein Schwein kauft sich so ein Ding. Oder inzwischen ist das ja schon in mehr Haushalten. Ich würde das so ein bisschen mit diesem, das Alexa, Amazon Alexa war dann plötzlich ja auch so in mehr Haushalten. Da hat sich auch mal gelohnt, so ein Alexa-Skill so zu bauen. Ich hätte gedacht, dass es da schon recht gute Nachfrage nach VR-Devs gibt. Oder bist du da einfach eher so Quereinsteiger, dass das nicht ausreichen würde?
Wahrscheinlich würde es ausreichen. Also das, was die meisten suchen, würde ich sicher hinkriegen. Ich habe so ein bisschen vor mich hin experimentiert. Ich habe auch als Teil meiner Bachelorarbeit schon mit der allerersten Oculus Development Kit gearbeitet. Also schon fast von der ersten Stunde an mit dabei.
Ja.
Und es hat mich einfach immer angefixt. Das ist einfach eine tolle Technologie, mit der man sehr viel coole Sachen bauen kann.
Ja.
Aber hier in Deutschland, glaube ich, ist der Markt noch nicht da. Also hier sind es eher wirklich Firmen, die halt ein Showcase für eine Messe haben wollen oder die wirklich voll im Gaming-Bereich sind, aber die suchen dann eigentlich keine Freelancer, sondern die holen sich dann entweder welche von außen, die sie dann lange coachen, bis sie an dem Punkt sind, wo sie wirklich mit denen als Game Devs was anfangen können. Aber auch da, man schaut ja immer so ein bisschen über den Tellerrand, was da so angeboten wird. Und da sind halt so die Budgetierung dann doch eher limitiert. Und da muss man dann einfach abwägen, ob es das dann wert ist. Und mit Family im Hintergrund bin ich dann doch lieber auf der sichereren Seite.
Für mich wäre noch interessant, bevor wir so zu sehr ins in einem Thema verlieren, ein bisschen Kontext zu deiner Person zu geben. Also wie bist du überhaupt Freelancer geworden? Was war dein Antrieb?
Ja, sehr gute Frage. Habe ich mich auch auf dem Weg dahin immer mal wieder gefragt.
Ich glaube, es war kein Versehen oder so, dass du jetzt viel
entdeckst. Nee, es war kein Versehen und ich bin auch im Gegensatz zu einigen, die ich jetzt in deinem Podcast schon gehört habe, da nicht so langsam reingeschlittert. Mhm. Dann so nebenberuflich.
War eine bewusste Entscheidung.
Ja, es war mutwillig. Mhm. Und ich bin dann eher wirklich, habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt einen Cut und setze halt alles auf eine Karte. Mhm. Kommen wir gleich noch dazu, wie gut es lief. Also so ein bisschen der Werdegang, ne? Ich habe ganz normal Informatik studiert, aber beides, also Bachelor und Master, beides wirklich im visuellen Bereich. Also einfach, dass das, was ich entwickle, auch irgendwie sichtbar ist, dass man was damit anfangen kann, dass jemand anders damit interagieren kann, dass
also
jeder
kein Backend. Genau,
wirklich weniger hinter den Kulissen, weniger auch Architektur und Infrastruktur, die ganzen Themen drumherum, sondern das, was am Ende das ist, womit der Nutzer direkt interagieren kann. Mhm. Und das war für mich immer das Faszinierendste, ne? Schon als Kind irgendwie, dass man mit einer Maus auf irgendeinen Button klickt und da was passiert, das ist super simpel, aber es hat mich halt fasziniert. Ne? Das war nichts, was du vor dir stehen hattest, sondern das war einfach nur in diesem komischen Kasten, der komische Geräusche gemacht hat. Mhm. Und aber trotzdem geklappt. Und wie das im Hintergrund funktioniert, das wollte ich einfach schon immer wissen. Und von daher war eigentlich der einzig logische Weg natürlich dann in die Informatik zu gehen. Mhm. Habe dann da meine beiden Studien da abgeschlossen und bin dann 2017 über einen Bekannten an meinen damaligen Chef gekommen und bin dann im Consulting gelandet. Das ging so 2,5, 3 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau wie lang. Mhm. Eher 3. Und ab da direkt Anschluss ins Team gefunden und einen super Team Spirit erlebt. Ich weiß noch, ich habe mein Bewerbungsgespräch mit einem Sixpack Radler begonnen und heute noch anhören, warum es nicht direkt ein richtiges Bier war. So nach Feierabend.
Du hast es nicht mitgebracht, oder?
Und ich habe es mitgebracht.
Du hast es mitgebracht?
Ich habe es mitgebracht. Wie gedacht, mir wurde gesagt, dass das eine coole Truppe ist und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gucke ich mal, ob es das jetzt auch gut ankommt.
Okay.
Ja, gesagt, es hätte auch richtiges Bier sein können und nicht nur ein Radler, das darf ich mir heute noch anhören.
Okay.
ich scheine ja irgendwie überzeugen zu können und die überzeugt zu haben und war dann da mit Teil des Teams und es war von Anfang an einfach eine mega coole Stimmung, da auch Teil des Ganzen zu sein, habe direkt eigentlich ab Tag 1 mit dem Kundenprojekt gearbeitet, wir waren alle in einem Raum, es war eine super Stimmung, mal über den Tisch geschrien, was der eine gerade braucht und der andere zusammen konzeptioniert und also super, super cool, wirklich. Dann haben wir so als Team beziehungsweise die Einzelpersonen dann auch mehrere Firmen sozusagen durchgemacht haben im Prinzip uns unter verschiedenen Flaggen immer mal wieder gesehen und da zusammengearbeitet. Also es hat sich dann so sehr schön entwickelt eigentlich, man hat einfach immer mal wieder was Neues gesucht sozusagen.
Genau. Also ihr wart sozusagen das A-Team.
Ja, sozusagen. Also wir waren schon in unserem Bereich sehr stark, also wirklich sehr, sehr agil, sehr schnell in unseren Ansätzen und haben halt als Team in uns sehr, sehr gut funktioniert und halt harmoniert. Das ist der Jackpot dann für ein Unternehmen, das ankommt und sagt, so ein Team können wir brauchen. Mhm. Super, ja. Und von daher, war dann so ein bisschen der rote Faden, der sich da durchgezogen hat. Das heißt, ich habe zwar verschiedene Unternehmen durch, aber nicht unbedingt sehr viele neue Kollegen jeweils. Und hat sich eigentlich bis zum Schluss nichts geändert. Ne? Also der Team Spirit war immer noch da, es war immer noch cool, neue Produkte zu bauen. Irgendwann war es dann so eigentlich zweischneidig, dass einerseits mich natürlich immer das Thema schon gereizt hat, willst du es nicht mal ausprobieren mit einer Selbstständigkeit, das vielleicht doch mal auszuprobieren, wie das sein könnte so. Jetzt war ich ein paar Jahre Angestellter, mal im Consulting, dann später auch in der Industrie beides mal so mitgenommen und eigentlich einen ganz guten Überblick, würde ich sagen, da erhalten und um die Story zu komplettieren, jetzt mal noch das Freiberuflertum oder das Selbstständigsein auszuprobieren.
Ja.
Das zum einen. Zum anderen war aber auch irgendwann so ein Punkt erreicht, wo man sich dann auch innerhalb seiner Karriere in einem Unternehmen dann entscheiden muss, ob man den nächsten Karriereschritt geht oder nicht. Mhm. Und im Fall wäre es dann halt von Senior Developer dann irgendwann zu Head of irgendwas, zu Projektmanager, zu Team Lead, immer vielleicht irgendeinen technischen Bereich verantworten. Also irgendeinen Hut aufsetzen, der halt mehr Verantwortung mit sich bringt als die reine Entwicklungsarbeit. Ja. Und dann habe ich so in mich reinhören müssen und festgestellt, dass dieser ganze administrative Part, der dann da einfach damit einhergeht, ne, Budgets verwalten, muss dein Team lenken und eher nur High-Level-Entscheidungen, was die Technik angeht, treffen und halt einfach ja de facto weniger coden. Und das hat nicht so auf Begeisterung gestoßen.
Trotzdem bist du Freelancer geworden.
Ja, ja, das ist ja das Lustige, ne? Das ist total bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt. Weil ich jetzt natürlich den ganzen Aufwand habe, aber halt nur für mich und nicht im Rahmen einer Firma. Also ein bisschen was anderes ist es schon, aber ja, klar. wenn man so.
Das ist schon was anderes, ne? Wenn man sich selber so einen Kram macht, ich würde sagen, so, ja, es ist schon eine andere Stresstoleranz bei sowas da, wenn man weiß, wofür man es macht, als wenn man jetzt einfach für die Company dann da so ein, ja, auf jeden Fall.
Ja, also klar, es ist natürlich Verwaltungsaufwand und jetzt ist man halt 100% der Einzige, der das tun kann. Ja. Also von daher, es gibt keinen Fallback, der es im Urlaub nicht machen kann, sondern das ist allein deine Aufgabe und wenn du dich nicht drum kümmerst, dann wird es entsprechend auch so laufen. Und das natürlich, klar, muss ich dann auch lernen, dass natürlich dieser administrative Aufwand dann doch an der einen Stelle höher oder an der anderen Stelle höher, als man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat, aber man kann es halt nicht greifen, wenn man es nicht, glaube ich, selbst mal mitmacht.
Aber für dich war das so der nächste logische Schritt in der Karriere leider, dass du gesagt hast, okay, ich könnte jetzt TPL, was auch immer, Teamlead machen, oder ich mache halt Selbstständigkeit.
Genau, also ja, das war jetzt nicht so, oder ich mache Selbstständigkeit, sondern es war so, eigentlich will ich da nicht hin, ich will eigentlich gerne bleiben. Das war auch natürlich so eine Komfortzone-Geschichte, muss ich auch sagen. Also ich habe mich einfach wohlgefühlt. Es war ein cooles Team und es tut mir heute noch weh, dass ich nicht mehr Teil davon bin. Aber ich muss für mich einfach gucken, okay, wie geht's jetzt karrieretechnisch weiter? Will ich das die nächsten 20 Jahre machen und vielleicht einfach immer Senior Developer bleiben? Weiß ich nicht. Aber in der Rolle, die dann darüber hinausging, mit mehr Verantwortung und dann eben auch entsprechend mehr Entlohnung dafür, habe ich mich halt einfach nicht gesehen. Und
ja, du hättest ja auch da bleiben können, also karrieretechnisch Senior Developer. Gab es denn ein Motiv, also war das jetzt, was ja auch vollkommen okay ist, eher so das Motiv zu sagen, ich möchte mehr Kohle verdienen, also sprich, ich brauche eine Position, die über diesen Senior Developer hinausgeht, oder gibt es andere Gründe, dass du gesagt hast, dass du brauchst ein Modell wie, also du brauchst, musst von da jetzt karrieretechnisch aufsteigen?
Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mich die Entlohnung nicht gereizt hätte.
Vollkommen fein. Ne? Also es soll jetzt gar nicht irgendwie so wirken, als wenn das kein...
Ja, ist gut. Ich weiß nicht, wie viele das aus den Beweggründen machen, aber also es war definitiv mit ein Faktor bei mir. Tatsächlich waren es aber, glaube ich, viel mehr noch die Gespräche mit anderen Externen in den Projekten, in denen ich war, die mir immer, also auch damals so ein bisschen den Mund wässrig gemacht haben mit dem, was sie halt so erzählt haben. Ne? Also es stand damals, wie wir es auch am Anfang hatten, dass der Markt im Jahr 2022 noch ganz anders aussah. Und da wurde mir gesagt, ja, also von allen, mit denen ich eigentlich gesprochen hatte, ja, die müssen vielleicht maximal 2 auf ein Interview auf ihr nächstes Projekt warten. Am Ende haben sie 5 auf den Tisch legen, können sich ihr Lieblingsprojekt aussuchen. Und wenn es 2 Wochen dauert, dann nur, weil das erste Interview verzögert anfing und schlecht lief und dann nochmal ein zweites kam. So. Okay, und das waren halt so Aussichten, wo ich mir dachte, okay, wenn ich 2 Wochen auf ein Projekt suchen muss, okay, das ist fein. Ja. So die Theorie und so meine Ausgangslage und entsprechend naiv und gutgläubig, blauäugig bin ich dann da auch reingelaufen. Also ich habe dann gekündigt zum Ende 2022, also mit Kündigungsfrist Ende März war ich raus und ab dem 4., also jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich dann als Selbstständiger angefangen. Habe dann natürlich Mitte Februar, also alles so Administratives erledigt, ne, die ganzen rechtlichen Sachen, Website aufgesetzt und so Zeug. Aber auch natürlich dann mit der Akquise begonnen. Hab da schon so ein bisschen gemerkt, okay, so scheint der Markt noch nicht mehr da zu sein, wie gedacht. Und wurde dann eigentlich sehr schnell davon eingeholt. Ne? Also ich hatte dann schon 2 Interviews, die dann irgendwie im Sande verliefen tatsächlich. Aber es war über die 3 Monate, wo ich dann tatsächlich suchen musste, also insgesamt seit Februar 4,5, tatsächlich schon sehr mau. Also es waren Ja, mir wurde immer, ich habe natürlich dann jeden, mit dem ich gesprochen habe, jeden, das lief sehr viel über so Vermittlungsagenturen, natürlich dann jeden, den ich am Telefon hatte, direkt ausgequetscht und gefragt, wie sieht denn aktuell der Markt aus, wie nimmt die Person den Markt wahr, wie stehen so die Chancen im Moment und wie sieht es denn allgemein aus, wird vielleicht Besserung sein oder nicht. Und habe da schon recht viel Feedback bekommen, was auch die Lage angeht und dass einfach da sehr eine große Vorsicht geherrscht hat und da einfach nicht so viel los war.
Vorsicht ist so das Wort, was immer gerade fällt, wenn man über diese Situation spricht, ne?
Ja.
Zurückhaltung.
Also genau, Zurückhaltung, so ein bisschen aussitzen und wird schon besser und wir machen jetzt einfach die Füße still und so händering nach Festangestellten, die wir nicht bekommen, aber wir machen irgendwas. So, und wenn dann die Projekte nicht so schnell vorangehen, dann ist es nicht so schlimm, weil es ist ja bald vorbei. So, das ist so mein ganz persönlicher, subjektiver Eindruck der Situation, was natürlich nicht unbedingt zuträglich ist, was die Marktlage angeht und auch so gesamtwirtschaftlich betrachtet. Ja, und habe dann da halt jedem so ein bisschen auf den Zahn gefühlt und dann recht schnell das Feedback bekommen, dass es definitiv nicht so rosig aussieht, wie ich mir das ausgemalt hatte. Gut für mich, weil meine Rücklagen für 3 Monate ausgereicht haben. Und dann habe ich zum 1.7. dann Gott sei Dank mein Projekt bekommen können.
Also 3 Monate. Aber du musstest deine Rücklagen in dem Moment wirklich aufbrauchen?
Genau, die waren komplett restlos weg. Es war auch an dem, wo ich dann Ende Juni schon wieder bei Festanstellungen angeklopft habe und da zwei Interviews geführt habe, die ich so halbherzig gemacht habe, weil...
Weil du eigentlich gar nicht wolltest halt, ne?
Ja, ich wollte natürlich nicht, ne? Also ich wollte mir vor allem nicht eingestehen, bevor ich anfange, schon aufgeben zu müssen.
Ja,
es war natürlich eine Ego-Sache, ganz klar, aber in dem Fall musste halt dann auch die Familie irgendwie ernährt werden so ein bisschen, und irgendwo du bleibst und wenn die Rücklagen weg sind, dann macht das was mit einem. Dann ist man schon generell sehr unruhig. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann erfahren, dass meine Frau schwanger geworden ist und wir sozusagen nochmal Nachwuchs bekommen. Also eigentlich super gute Nachrichten, die dann in diesem Kontext noch mehr Angst machen, muss man einfach sagen. Und das ist dann halt so das Leben, was sich darum abspielt. Und entsprechend war ich dann, glaube ich, auch recht unentspannt und unleidlich wahrscheinlich auch, weil es schon eine große Belastung war natürlich. Ne? Also man hat alle Karte gesetzt, man hat eigentlich dieses Grundvertrauen, dass das schon gut wird, was so als Mensch einfach innewohnt. Also ich denke immer, dass irgendwas gut wird, sonst war es das noch nicht. Und dem gegenüber stand natürlich dann die aktuelle Situation und da sah es erstmal nicht so rosig aus. Und dann, Gott sei Dank, habe ich, wie gesagt, am 1.7. dann mein Projekt bekommen. Entsprechend machst du dir einen Monat voll. Dann habe ich dann noch aushandeln können, dass nur 2 Wochen Zahlungsziel sind. Das heißt, Mitte August war dann die erste Kunde da. Und um das noch zu überbrücken, weil natürlich keine mehr da war, musste ich auch meine Mutter anpumpen für einen super Spezialfamilienkredit. Das ist dann schon hart, ne, so mit Mitte 30 nochmal anzugriechen bei Mutti. Aber das war pragmatisch einfach notwendig, ja.
Wie viele, also ich denke, was man sagen muss, ist, Selbstständigkeit im Digitaluniversum ist so ein bisschen die große Ausnahme, wo es kein Geld initial braucht. Oder nicht zwangsläufig Geld, ne? Also ich kenne das von meinem Vater, der hat sich selbstständig gemacht und musste erstmal fetten Kredit aufnehmen, weil man eben ein Geschäft übernommen hat und im Einzelhandel und so weiter. Und da war das auch völlig normal, wenn du dich irgendwie selbstständig gemacht hast, dass du erstmal Fettkohle in die Hand nehmen musstest und dich erstmal verschulden musstest sogar, damit es losging. Ich glaube, dass wir das einfach nur sehr, sehr, also verwöhnt, sage ich mal, davon sind, dass wir im Digitalbereich fast ohne Investitionen in die Selbstständigkeit starten können. Aber nichtsdestotrotz kann ich das natürlich komplett nachvollziehen, was du meinst. Also, dass man in dem Moment dann in so eine Situation kommt, wo man dachte, wo man lange raus ist, ne? Weil du hast als Senior Developer sicherlich gutes Geld verdient die ganzen Jahre und plötzlich ist man wieder in so einer Situation, wo diese finanzielle Unabhängigkeit eigentlich nicht mehr so gegeben ist, wie sie die ganzen Jahre war. Ich glaube, dass diese Situation, wie sie die geschildert wurde, also Top-Freelancer-Markt und sowas. Das war viele Jahre so, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt im letzten Jahr plötzlich mal so eine harte Realitäts, Klatsche als Branche, gerade in der IT, glaube ich, bekommen. In der IT ist es ja immer so ein bisschen so, habe ich im Podcast auch zigmal so scherzhaft erwähnt, so das mit den ganzen Akquise-Strategien, das braucht ihr in der IT nicht, weil das ist easy und so. Da hat sich das so ein bisschen korrigiert, ne? Also hat man so das Gefühl, und jetzt ist es halt doch schon nochmal so was anderes. War denn für dich dieses ganze Thema, du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich Sprung ins kalte Wasser, zack,
ja,
rein und hast auch vorher keine Kunden gewonnen oder sowas, sondern du bist wirklich die.
Nee, gar nicht.
Weil du diese Versprechung sozusagen, oder nicht Versprechung, aber dieses Bild davon hattest, dass es so sein wird, dass das ja nicht das Problem ist, wenn du dann selbstständig bist mit dem Kunden.
Genau. Also ich war felsenfest davon überzeugt. Ich hätte schwören können und meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass ich nicht lange auf ein Projekt warten muss.
Mhm.
Einfach super davon überzeugt, einfach weil so, ja, weil so viel Feedback in die Richtung ging. Und ja, also es hat, glaube ich, Ende 22 schon angefangen, so ein bisschen zu stagnieren, und es hat dann wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Anfang des Jahres 23 stark und eiskalt erwischt, die damit auch nicht gerechnet haben, ne, dass da, na, dann Krieg und so weiter, alles so ein bisschen seine Ausläufer dann zum Wirken. Und da, glaube ich, haben viele, die auch jahrelang schon in der Branche sind, nicht damit gerechnet. Also mit vielen, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht ein 3-Monats-Dip oder ein halbes Jahr, dann ist ja wieder alles fein. Ja, jetzt stehen wir hier und ich weiß nicht, ob es viel besser aussieht. Es erholt sich, glaube ich, langsam. Aber ja, wie es jetzt im Moment aussieht, kann ich gar nicht sagen. Ich bin jetzt selber gerade so ein bisschen am Gucken vielleicht, wie sich der Markt entwickelt hat, ob es da neue Möglichkeiten gibt aktuell. Aber also es ist noch nicht, es ist ziemlich sicher noch nicht auf dem Level, wo es mal war und wo man sich aus allem hätte rauspicken können, welche goldene Kirsche man jetzt haben will. So.
Absolut. Ja. Insofern kann man, glaube ich, auch sagen, dass du da wenig hättest anders machen. Also insofern warst du einfach falsch informiert, würde ich sagen, darüber, wie der Situation ist. Ich glaube, würdest du denn, wenn du jetzt nochmal starten würdest, würdest du diesen Vollzeitschritt direkt wieder gehen, oder würdest du, das wäre Teilzeit eine Option gewesen? Weil das ist für mich immer so, wenn mich Leute fragen, ey, Selbstständigkeit ja oder nein, folgende Situation, gibt es eigentlich wenige Umstände, wo ich den Vollzeitschritt sofort empfehlen würde. Also ich würde immer erstmal würde ich, bevor ich überhaupt irgendwas mache, bevor ich in die Selbstständigkeit gehe, würde ich immer erstmal gucken, dass ich nebenbei meine Fühler ganz so ausstrecke, also sprich mit potenziellen Kunden quatsche, mich irgendwie auf Meetups begebe, was auch immer. Erstmal, dass man mal ins Gespräch kommt, dass man mal so den Markt abklopft. Dann würde ich, wenn ich merke, da geht was, dann diesen Teilzeitschritt vielleicht gehen oder irgendein Modell, wo man nicht die ganze Last sozusagen direkt trägt. Und dann sozusagen, wenn man merkt, von der Kundenseite her ist so die Nachfrage da, dass das mehr als diese Teilzeit fordert, dann kann man ja sozusagen diesen Schritt gehen. Das war für dich keine Option, oder würdest du das heute nochmal so machen?
Ich habe definitiv einige Fehler gemacht. Die will ich auch nicht irgendwie auf schlecht informiert abschieben und damit dabei belassen, weil wer schlecht informiert ist, hätte sich besser informieren können.
Ja,
das hätte ich auf jeden Fall machen müssen. Also Teilzeit war natürlich in meinem Kopf, das zu machen. Ich bin aber auch so ein Typ Mensch, ich funktioniere dann am besten, wenn so ein bisschen Druck dahinter ist, und der wäre da halt nicht dahinter gewesen, sondern dann erst so ein Nebending, und ja, wenn es nicht hinhaut, dann macht's nichts, und dann wäre ich, glaube ich, einfach nicht dabei gewesen. Dann hätte ich so halbherzig vielleicht gemacht und so nebenbei laufen lassen, und dann weiß ich nicht, ob ich dann den Kunden gerecht geworden wäre. Es ist schon für mich, glaube ich, persönlich so ein Vollzeitding sein. Es wäre schlauer gewesen, das nicht zu tun. Gebe ich dir recht. vorher wirklich mal abzuklopfen, wie denn die Lage ist und wie die Chancen stehen sozusagen. Das wäre die vernünftigere Lösung gewesen, natürlich.
Hinterher ist man immer schlauer, ne? Also es ist gar nicht jetzt so hier von wegen, ja, so hättest du das machen sollen. Aber ich glaube, dass man daraus ja vielleicht auch wertvolle Erkenntnisse ziehen kann, die auch vielleicht wieder anderen Freelancern, die jetzt zuhören, helfen können, wenn sie vor einem ähnlichen Schritt stehen, ne?
Ja, absolut. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, das zu machen, habe dann so ein bisschen mal geguckt, was so die Portale hergeben, und gerade im Bereich IT-Entwicklung, da ist halt der absolute Großteil sind halt Vollzeitstellen. Ja, also wenn du da ankommst, zumindest was ich da damals gefunden hatte, wenn du da ankommst und sagst, ich kann nur 40-50% anfangen, dann sind die meisten Ausweise sagen, suchen eigentlich eine Vollzeitkraft, die hier voll mitarbeiten kann.
Wäre bei deinem Arbeitgeber vorher auch nicht möglich gewesen oder weißt du wahrscheinlich nicht? Ne? Hast du nicht
also ich hätte bestimmt reduzieren können, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das mal angesprochen hatte. Ich glaube schon, dass das möglich gewesen wäre, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das keine Option wäre. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, der administrative Teil, aber die Möglichkeit, dass es Projekte gibt, gerade für einen Neueinsteiger, der jetzt nur Teilzeit irgendwie wo anfangen will.
Ah, so meinst du auf Freelance-Seite?
Ja, genau, auf Freelancer-Seite dann 50% Projekt zu bekommen, war da, also zumindest was ich da in den paar Wochen, wo ich geschaut hatte, gefunden hatte, war jetzt sehr, sehr überschaubar.
Okay, krass, da habe ich sehr unterschiedlich, also ich bin ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie du. Und mein Freelancing der letzten 5 Jahre, würde ich sagen, bestand immer aus Teilzeit-Freelancing, weil ich ja nebenbei Goodlands gebaut habe. Und insofern, also mein Freelancing, ich bin jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr, deswegen ist mein Blick des Marktes da ein bisschen veraltet. Insofern, ne, das kann alles nicht mehr gelten. Das kann sein. Vor 3-4 Jahren, wo ich aktiver gefreelanced habe, da war das schon so, dass ich zumindest mit den Auftraggebern, mit denen ich immer wieder zusammengearbeitet habe, auch Projekte machen konnte, wo ich maximal 20 Stunden in der Woche drauf gebucht war. Also es waren halt einfach kleinere Aushilfsjobs, sage ich mal, im Frontend, wo jemand gebraucht wurde, der da noch sei es Kunden-Websites statisch umsetzt. Also gerade bei Agenturen habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das kann inzwischen auch alles anders sein. Also ich will da gar nicht sagen, dass das jetzt nicht so ist. Ne?
Okay, dann war es vielleicht auch so eine Kopfsache. Also dann war vielleicht mein erster Punkt eher ausschlaggebend, wirklich all or nothing, so ein bisschen auch ins kalte Wasser. Ich bin auch so ein Typ, bei mir läuft dann eher gut, wenn ich mich in eine unkomfortable Situation bringe und da rausbringen muss.
Lähmt dich dann auch nicht die Situation so? Also manche sind ja dann so gelähmt davon, dass es...
Nee, weil das wäre ja bescheuert. Da wäre ich ja wirklich... Oh Mensch, weil wenn ich mich in so eine Situation bringe und dann gelähmt bin, dann
habe ich
das Mal verloren. Also dann kenne ich mich gut genug, dass ich weiß, dass ich dann eher gut funktioniere, als wenn ich aus einer komfortablen Situation dann plötzlich was Größeres schaffen muss. Mhm. Da ist die Hürde einfach dann zu groß. Deswegen, dieses All-or-Nothing-Prinzip ist schon eher so mein Antrieb, was dann auch funktioniert. Und dann war es natürlich entsprechend super frustrierend, dass das halt keine Früchte tragen konnte. Ne? Also ich habe versucht, was ich konnte und habe natürlich super viele Fehler gemacht. Ne? Ich hätte mein persönliches Netzwerk viel, viel früher und viel besser nutzen müssen. Habe ich kaum gemacht. Teilzeit wäre definitiv eine Option gewesen, aber ich hätte halt auch wirklich da ganz aktiv das angehen müssen und wirklich erstmal nach Teilzeit suchen müssen, was ich so halt nur in dem begrenzten Rahmen, um mir mal so einen Überblick zu verschaffen, gemacht habe, aber so richtig voll dabei war ich jetzt auch nicht.
Ich hätte den Arbeitgeber angequatscht, glaube ich, also deinen, wo du ja eigentlich happy warst. Und da gefragt, wenn die dich da halten möchten, ist es ja vielleicht eine Option für die, dass sie sagen, okay, so, ich gibt immer 2 unmoralische Angebote, die man seinem Arbeitgeber, wenn er happy mit einem ist, machen kann, wenn man ins Freelancing geht, sagen, hey, wie sieht's mit Teilzeit aus? So hast du mich wenigstens noch 20 Stunden die Woche. Oder sagen, hey, wie sieht's aus? Ich kann ja auch für dich freelancen. Ich bin ja der perfekt eingearbeitete Mitarbeiter, perfekter Freelancer für euch. Why not?
Ja. Ja, klar. Habe ich auch gemacht natürlich. War so das Naheliegendste. Und einerseits, es war so ein Geschmäckle dabei, ne? Also aus Arbeitgebersicht muss ich sagen. Ne? Also vorher wollte er hier Festangestellter bleiben und plötzlich wieder nichts mehr mit uns zu tun haben, aber dann doch wieder. Also was denn jetzt?
Achso, du hast dann nachträglich später nochmal nachgefragt. Also nicht direkt.
Ich habe schon das vorher mal angesprochen, wie ich es aussehe, und habe aber dann auch gedacht, ist jetzt vielleicht nach 6 Jahren mit mehr oder weniger den gleichen Kollegen vielleicht auch mal eine Gelegenheit, die ich nutzen sollte, einfach mal was komplett anderes zu sehen.
Okay.
Und wenn ich am Ende jetzt mal blöd gesagt in einem Jahr merke, okay, es läuft maximal mies, ich heuer wieder als Festangestellter woanders, dann ist es natürlich meine erste Adresse, ja. Ist ja klar. Und dann ist es halt von mir aus 2 Jahre auf ein kleines Scheitern gebucht. Okay, damit kann ich doch umgehen. Wahrscheinlich besser als bevor es anfängt, schon zu scheitern.
Diese Scheiterkultur in Deutschland haben wir auch drüber viel gesprochen hier. Also ich würde das gar nicht so. Das ist immer so dieses, wie so eine Evolutionsstufe zu sehen, angestellt, hier Selbstständigkeit, würde ich null sagen. Also für mich ist es immer Umstände und Lebenssituationen müssen zusammenpassen und das Arbeitsmodell. Und da es gibt eine Zeit fürs Freelancing, es gibt eine Zeit fürs Angestellten-Dasein und es gibt nicht diesen einen, nicht das eine ist hier und das andere ist da. Also wenn es gerade besser passt, dann sei angestellt. Wenn es gerade besser passt, sei Freelancer. Das finde ich, davon müssen wir uns einfach verabschieden. Auch nicht, es ist nie eine endgültige Entscheidung. Ich schließe für mich null aus, mal angestellt wieder zu sein. Und umgekehrt sollte man es auch nicht ausschließen, wenn man dann wieder angestellt ist, dass man irgendwann wieder ins Freelancing geht. Also, oder in die Selbstständigkeit generell. Das finde ich nur mal so als Disclaimer. Was mich noch bei dir jetzt interessieren würde, damit wir nicht so lange über das Problem sozusagen reden, sondern mehr über die Lösung. Du hast ja dann irgendwann einen Freelance-Job an Land gezogen im August. Ja. Wo kam der denn her?
Also meine meine Hauptakquisekanäle waren natürlich die Standardplattform, die jetzt du auch schon genannt hattest. Ne? Mhm. So, die großen, die es hier so gerade im IT-Bereich gibt. Die natürlich da.
Also, wenn du einen Namen droppen willst.
Also Freelancer-Map, Freelance.de, Galb, Ace, Etengo, so die sind jetzt die größten, die mir erstmal einfallen und dann halt noch viele kleinere, die aber natürlich dann hauptsächlich ihre Projekte eben auf den großen Plattformen ausschreiben.
Hast du dich selbst beworben oder wurdest du? Okay.
Also ich habe mich natürlich überall auf alles sofort beworben. Habe ich auch gemerkt, dass da 5 Minuten schon einen Unterschied machen. Also da teilweise einfach nur durchgescannt, weil halt gerade in der aktuellen Lage, wenn da halt ein Haufen Bewerbungen reinkommen, dann können sie halt nur die ersten 5 oder 10 maximal sichten und die anderen 70 fallen halt hinten runter. Ja, das wurde mir öfter mal gesagt. Das heißt, da lohnt sich dann schon, das Geld in die Hand zu nehmen für die Plattform, um da wirklich sofort benachrichtigt zu werden. Alles schon vorbereitet mit Texten, die man dann dazu schreiben will, vielleicht noch 1, 2 Anpassungen für das spezielle Projekt, die sowieso nicht so sehr gelesen werden, sondern eher überflogen. Natürlich ist das CV dann der wichtige Part und der muss halt dann natürlich sehr prägnant auf den Punkt bringen, was man mitbringt und was nicht. Und ja, das war so mein Learning, dass ich da halt wirklich sehr schnell und effektiv sein muss, was diese ganzen Prozesse angeht. Und da kamen dann schon immer mal wieder Nachfragen und dann, also ich war insgesamt bei 5 Interviews. 1 habe ich dann kurz vor Schluss abgesagt, weil dann ein anderes mein Projekt wurde. Musste aber da, und das ist halt so auch meiner Natur geschuldet, da halt auch einfach sehr pragmatisch rangehen. Also das ganze Freelancer oder die ganze Selbstständigkeit eigentlich immer bin ich pragmatisch angegangen und habe gesagt, okay, wie komme ich am effizientesten ans Ziel? Mhm. Ne? Klar bin ich Frontend-Developer mit den modernen Web-Technologien, mit React und so weiter und hätte jetzt meine Website auch damit bauen können, klar.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, okay, wie komme ich erstmal schnell ans Ziel? Und jeder, der auf meine Website geht und sieht, dass das eine WordPress ist, okay, so ist es halt. Aber die ist halt entsprechend angepasst, die ist so, wie sie mir gefällt und die hat erstmal die...
Ich habe gar keine.
Ja, aber siehst du, braucht man auch nicht, ne? Aber ich habe mir gedacht, okay, gerade im Hinblick auf Scheinselbstständigkeit war ich dann schon sehr sensibilisiert und habe gedacht, okay, ich gucke, dass ich ein paar extra Häkchen vielleicht setzen kann, um dem aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und habe gedacht, okay, Website ist irgendwie Pflicht, also mache ich das. Und wie komme ich am schnellsten ans Ziel? Ja, auf meiner Domain mit meinem Business, meiner Business-E-Mail halt schnell eine WordPress hochgezogen, die so angepasst ist, mir gefällt und dass ich sie in einem halben Jahr auch noch gerne aufrufen würde. Ja. Und damit war erstmal da ein Haken dran. Ne? Und genauso mit diesem Pragmatismus bin ich halt dann rangegangen. Ne? Hab gedacht, okay, das war das Feedback, wie kann ich das jetzt möglichst schnell und effizient umsetzen, um da ans Ziel zu kommen. Und am Ende, das Projekt, an das ich jetzt gekommen bin, habe ich teilweise auch nur bekommen, weil ich auch mit dem Stundensatz runtergehen musste. Ne? Mhm. Auch das ist so ein Learning, was auch echt verschrien ist, ich weiß, weil ich weiß auch, dass ich damit natürlich der ganzen selbstständigen Community keinen Gefallen tue.
Halt darauf an, was du mal preislich machst. Wenn du da jetzt mit 40 Euro reingegangen bist, dann hast du wahrscheinlich einen Bärendienst erwiesen, aber
natürlich
das wird nicht passiert sein.
Das Gott sei Dank nicht, aber ich musste schon unter das gehen, was ich mir vorgestellt hatte und was mir auch so mit meiner rosaroten Brille vorgeschwebt ist. Da musste ich schon drunter gehen, um einfach kompetitiv zu sein. Ja. Und habe mich dann schon auch gewundert, weil die Realität halt so weit entfernt von dem war, was ich so mitbekommen hatte. Ne? Das heißt dann auch immer, als Backendler bist du noch ein bisschen vielseitiger einsetzbar und bist dann eher an den infrastrukturellen Themen dran. Wenn ich mich jetzt aufs Frontend voll fokussiere, dann habe ich vielleicht nicht ganz so gute Chancen, so einen Satz zu erreichen. Okay. War öfter mal das Feedback auch von den Recruitern, mit denen ich gesprochen hatte. musste aber dann einfach da pragmatisch bleiben, habe natürlich dann die Zeit der Akquise trotzdem genutzt, um mich dann mal in Backend-Themen hier einzuarbeiten, mal einen super simplen Node.js-Server hochzuziehen und sowas halt, ne, einfach um da da ein bisschen noch über den Tellerrand zu schauen und meine Skills zu erweitern. Aber am Ende ist es dann total schwer, da zu sagen, ich beschränke mich jetzt auf meine Top-Fertigkeiten, weil wenn die dich noch nicht nach 3 Monaten ins Ziel gebracht haben, dann zweifelt man schon, ob man das tun sollte und sich nicht doch besser breiter aufstellt. Ne? Also ich musste ja schon Kompromiss eingehen beim Stundenlohn. Und wenn man sich dann noch mehr einschränkt und der Markt aber von recht vielen, die sie selbstständig gemacht hat, so ein bisschen überflutet werden, die dann vielleicht auch die Jahre mitbringen, die du mitbringst, und aber dann ein bisschen niedriger vom Satz einsteigen, dann zweifelt man schon, ob das jetzt der richtige Weg ist. Und
also kann ich nachvollziehen. Also es ist eine ganz natürliche Reaktion wahrscheinlich, dass man sagt, in dem Moment, wo es wo ich merke, dass das, was ich anbiete, nicht so richtig nachgefragt wird oder ich immer wieder das Feedback bekomme, ja, so und so und wir brauchen das nicht, dann fängt man plötzlich an seinem Angebot zu zweifeln und da immer nochmal noch breiter zu gehen. Aber es ist ganz interessant, was das Beispiel eigentlich zeigt. Also wir reden ja gleich nochmal darüber, wie der Rest deines Jahres so verlaufen ist. Mhm. Aber was es eigentlich ganz gut zeigt, ist, du fängst in dem Moment ja plötzlich an, dich immer weiter von dem Kern zu entfernen, für den du angetreten bist. Also ursprünglich wolltest du ja eigentlich in der Selbstständigkeit ganz andere Dinge und plötzlich machst du Aufgaben, auf die du eigentlich gar nicht so Bock hast. Also zumindest vermute ich das mal, weil du dich eher aufs Frontend eigentlich spezialisieren willst. Plötzlich machst du das zu Preisen, die du eigentlich gar nicht cool findest oder die auch gar nicht für dich funktionieren. Und das ist eine völlig natürliche Reaktion, wenn man natürlich ums Überleben vielleicht kämpft oder sagt, man muss jetzt irgendwie Geld reinbekommen. Ich glaube, in so einem Moment ist es der falsche Hebel. Es ist nicht zu sagen, dass es nachvollziehbar ist, aber ich denke, in dem Moment gibt es halt eher zwei Optionen. Also entweder man sagt, ich nehme nochmal neu Anlauf, sprich, ich gehe erstmal wieder ins Angestelltenverhältnis und stelle mich neu auf, worin halt null Schande liegt, finde ich. Also das ist vollkommen fein und das ist auch nachvollziehbar. Oder du sagst, ich setze irgendwo anders an. Also der Hebel müsste irgendein anderer sein, denke ich. Wie war es denn danach? Also du hattest ja dann diesen Kunden, wo du schon ein paar Kompromisse eingehen musstest. Konnte sich das im Verlauf bessern im Jahr? Oder hast du diese Erfahrung aktuell noch, schwierig ist es immer noch, das nehmen, glaube ich, alle gerade wahr. Aber wie geht's dir jetzt gerade mit der Selbstständigkeit?
Also ich bin natürlich jetzt in einer komfortableren Situation. Ne? Ich kann jetzt darauf hoffen, dass vielleicht auch noch mal eine Verlängerung kommt. Also ich bin schon einmal verlängert worden Ende des Jahres. Das heißt, da konnte auch noch ein bisschen was an Stundensatz dann regeln. Und von daher ist jetzt absolut fein. Ne? Also bin happy in dem Projekt. Das läuft gut. Ich komme da gut voran und habe auch das Gefühl, dass ich da gut meinen Beitrag leisten kann. Und von daher, Das ist halt auch, ne, die Schwierigkeit, die einem da jetzt natürlich Steine in den Weg legt. Ich bin jetzt 100% tätig für den einen Kunden, bin dann Mitte des Jahres ein Jahr für den Kunden tätig. Jetzt wird es so langsam vielleicht schon prekär, was die Scheinselbstständigkeit angeht. Ne? Also ich bin schon, bei mir gehen schon alle Alarmglocken an, wenn ich einen internen AD-Account bekomme. Ja. Was heißt einen internen, im AD-System, wo ich dann direkt sage, ich will darüber gar nichts davon wissen, fast schon. Muss da halt natürlich für mich super aufpassen, dass da, dass ich da nicht direkt ins nächste Klo greife. Und das zum einen, ich würde es gerne verlängern, weil es so ein bisschen dann wahrscheinlich die Rücklagen wieder so da wären, dass ich dann mehrere Monate mit Flaute besser überbrücken könnte. Und das wäre dann so einfach für die innere Ruhe ganz zuträglich. Andererseits schaue ich jetzt natürlich, ob es jetzt Möglichkeiten gibt und kann jetzt halt aus einer entspannteren Position natürlich agieren und bin jetzt nicht davon abhängig, dass es jetzt sofort klappt und da sofort was dabei rumkommt, sondern ich habe jetzt noch 2,5 Monate Zeit, um mich darum zu kümmern und bin da erstmal, stand jetzt noch recht positiv gestimmt, dass das was wird. Werde jetzt auch natürlich meine Fehler angehen und da was draus machen. Aber wie es am Ende aussieht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also im Moment bin ich natürlich froh, diesen Kunden zu haben, aber ich merke halt auch, dass ich jetzt genauso abhängig bin wie als Angestellter. Also da brauche ich mir nichts vormachen. Du bist halt nicht mehr von deinem Arbeitgeber abhängig als einzelne Institution, sondern halt von vielen, die dir alle nichts schulden und wo dir keiner irgendwie kein emotional attachment zu dir hat und dich als Mitarbeiter halten will, sondern die sagen, okay, wenn es du nicht wirst, wird es der Nächste. Und das ist ja. Es halt immer. Ne? Und der ja, Nächste genau. Halt schon an. Und da muss man halt in der aktuellen Lage, in der Lage sein, das auszusitzen.
Ja.
Und ich finde es halt auch schwer, dann da die gut gemeinten und sicher auch validen Tipps, die man so aus den Communities mitbekommt, also ich jetzt aus den Communities mitbekommen habe, die dann auch immer umzusetzen. Na, also heißt immer, verkauf dich nicht unter Wert, das war ja auch bei dir in dem Podcast, ja. Also, ne, wo ich natürlich 100% unterschreiben würde. Ja, also wollte ich auch. Aber ich musste halt eine Entscheidung treffen, okay, gehe ich jetzt noch länger den Weg ohne Projekt, weil jeder Monat, den du keinen hast, kostet dich halt gleich einen ordentlichen Haufen Geld, gerade mit einer Family-Hintergrund. Und da muss man dann abwägen, okay, ist es mir das jetzt wert? Oder gehe ich jetzt out of my way und mach das halt und ziehe es jetzt halt durch.
Ich vermute, ihr habt in diesem Kunden nicht nochmal Preise nachverhandelt, oder? Also der Preis ist jetzt noch der, zu dem ihr ursprünglich vereinbart habt?
Nee, also es ist eine ganz kleine Korrektur nach oben, gab es schon.
Okay.
Aber halt jetzt bei der Verlängerung, da habe ich dann gesagt, es wäre schön, wenn wir das noch ansprechen könnten.
Ja.
Also auch da wieder, ne, ist alles eigentlich über Vermittler. Direkt Endkundenprojekt habe ich jetzt keins an Land ziehen können bisher. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen oder in die Position kommen, überhaupt solche Optionen zu haben, weil man natürlich dann eher mal seine Sätze auch aufrufen kann, weil halt kein Vermittler dazwischen ist, der noch mitkassiert. Klar. Natürlich alles auch valide. Ich bin da auch überhaupt, habe da gar kein Problem damit, dann auch was abzudrücken, weil mir der administrative Aufwand dann erspart bleibt und im Prinzip einfach die Akquise geoutsourced habe, fast schon. Von daher alles valide und hat alles dann seine Daseinsberechtigung. Aber natürlich ist es schöner, wenn man es alles direkt mit dem Kunden machen kann. Werde ich dann dir berichten, wenn es mal soweit war und ich da mal ein Endkundenprojekt hatte, ob da auch pünktlich gezahlt wurde und alles, ne? Auch da gibt's ja die Horror-Stories. Also da das ist dann auch so ein Deckmantel, der natürlich dann durch so einen Vermittler dann mitkommt. Also von daher, ich habe es noch ein bisschen nach oben korrigieren können, ja.
Das ist positiv, weil das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich mache, das ist selten der Fall, dass man das hinbekommt, weil sich Kunden oft da häuslich einrichten im preislichen Segment, wenn man...
Ja, klar, natürlich. Ne? Ja, natürlich. Und auch, was auch oft in deinen Podcast-Folgen schon der Fall war, wo dann wirklich, wo es heißt, steig nicht zu niedrig ein, weil da kommst du nicht mehr weg. Weiß ich jetzt nicht, ob das, also bei einem Kunden, okay, kann ich nachvollziehen, aber du kannst dich ja eigentlich doch bei jedem Kunden neu aufstellen und dich auch neu verkaufen mit deinen jetzt neu erworbenen Skills und Vertiefung, die du jetzt vielleicht im letzten Projekt machen konntest. Also ich denke schon, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und wenn der Vermittler nicht der gleiche ist wie beim letzten Projekt, dann weiß er ja auch nicht, wofür du vorher verkauft wurdest.
Theoretisch hast du natürlich absolut recht, ne? Also du bist es nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Position an. Deswegen ist es so wichtig, du hast eben Scheinselbstständigkeit angesprochen, das ist ja für uns Freelancer gar nicht so das große Problem, weil es ja eigentlich eher den Auftraggeber interessieren sollte, weil der nachher die Probleme bekommt, wenn da was bei rauskommt. Ich glaube, das größere Problem bei einem Kunden ist, dass man sich natürlich sehr, sehr abhängig macht von diesem Kunden. Und in dem Moment, wo es wieder um Preisgestaltung geht, hast du einfach schlechte Karten. Weil wenn der deine Preiserhöhung nicht annehmen möchte, dann hast du natürlich keine Alternative in dem Moment. Sprich, du nimmst meistens alles, was der dir vorgibt und musst es schlucken. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Prinzipiell, wenn du jetzt in der Situation bist, 2-3 Kunden und du kannst es dir gerade mehr oder weniger aussuchen, wessen Buchung du annimmst, hast du natürlich vollkommen recht. Dann ist nach oben Wachstum möglich, weil du einfach sagst, friss oder stirb so. Also Stundensatz ist jetzt um x% höher. Ich würde mich freuen, wenn wir weiter zusammenarbeiten. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege an dieser Stelle zum Beispiel, jetzt, um das mal so zu formulieren. Dann wäre das völlig valide. Ich habe die besten Verhandlungen, die ich bei mir in der Karriere geführt habe, waren eigentlich immer Sachen, worauf ich gedacht habe, okay, wäre jetzt cool, aber wenn es nicht ist, dann ist es so. Also, weil du sitzt da und das nimmt dein Gegenüber irgendwie wahr. Also, du sitzt da.
Ja, klar.
Das ist nice to have, aber es ist jetzt auch nicht das Schlimmste, wenn es jetzt nicht passiert. Was ich aber dazu sagen würde, was du meintest, ich bin gar kein Freund von so, das unnuanciert wiederzugeben, zu sagen, du darfst deine Preise nicht drücken lassen und sowas. Du hast natürlich vollkommen recht, in einer Situation, in der du existenziell bedroht bist oder wo du auch nicht weißt, wo es jetzt, wie es jetzt weitergeht, ist es vollkommen nachvollziehbar und auch sicherlich in dem Moment eine valide Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Preis runter, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht meiner Leistung und meinem Wert entspricht, was mir dieser Kunde jetzt hier zahlt, aber es ist einfach eine taktische Vorgehensweise, um diese Selbstständigkeit weiter zu, wie gesagt, ich denke, man muss es abwägen, ob ein taktischer Rückzug in Anführungsstrichen, um mal bei dieser Metapher zu bleiben, sinnvoller ist vielleicht, also dass man erstmal sagt, man stellt sich neu auf, aber ich finde es auch vollkommen valide zu sagen, man überbrückt das jetzt und so. Man darf nur nicht, das glaube ich das Große, wo mein Einwand wäre, man darf sich da nur nicht langfristig so einspannen lassen. Wenn man merkt, dass das ein Muster wird und das nicht aufbrechbar ist oder immer schwieriger wird aufzubrechen, dann sollte man, glaube ich, sofern es einen stört, also wenn es einen nicht stört, ist es was anderes, aber sollte man diese Notbremse irgendwann ziehen und sagen, okay, wir müssen irgendein neues Modell finden. Entweder man stellt sich komplett neu auf, also seine Leistung. Vielleicht ist es ja auch ein Angebotspaket, was du schnüren kannst, was dafür sorgt, dass du preislich einen anderen Hebel hast. Oder man sagt erstmal, okay, Angestellten da sein, erstmal wieder und von da aus suche ich, ja, ich habe erstmal wieder die Kohle, es ist erstmal wieder nicht dieser Druck dahinter und dann ist von da ein neuer Dings und so, ne? Aber grundsätzlich, weil du sagtest, das wird immer, das ist ein nett gemeinter Rat, aber ist schwierig umzusetzen, das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen, dass du da in der Situation anders denkst.
Was heißt nett gemeint? Er ist auf jeden Fall valide. Also ich würde den auch unterschreiben, auch jetzt.
Aber nicht in jeder Situation. Also ich würde sagen, das ist nicht dieses, es gibt nicht diesen einen, und das ist mir auch immer so ein bisschen bei diesen Business Coaches und LinkedIn und Social Media Posts zu viel. Es gibt keine Zwischentöne, es wird immer so absolut verkauft und du musst und so. Das ist halt Quatsch. Also es gibt immer Situationen, in denen du auch als Business Coach noch nicht warst, die nach anderen Lösungen schreien und da gibt es diese Holzhammer Methode einfach nicht immer. Und das meinte ich. Da wollte ich dir recht geben, das ist einfach nicht immer in jeder Situation so anwendbar. Und man muss auch erstmal in dieser Situation sein, um das nachvollziehen zu können.
Absolut, ja. Und gerade, wo du jetzt LinkedIn angesprochen hast, ne, das ist das ist halt auch so eine eigene Bubble, ne? Also da natürlich sind die lautesten Stimmen die super davon überzeugt sind und die das wahrscheinlich auch durchsetzen können, weil sie halt schon lange im Business sind und da ihren Kundenstamm haben. Die können das dann natürlich aus einer ganz anderen Position dir sagen, aber wenn jetzt jemand neu einsteigt, so wie ich vor einem Jahr, und liest sowas und denkt sich, ich darf bloß nicht mit dem Stundensatz runtergehen, sonst schade ich nicht nur mir, sondern meiner Community und du ziehst im Prinzip alle mit runter, wenn du dich jetzt unter Wert verkaufst, ja, dann ist man noch einen Monat länger so unterwegs und hat vielleicht die ein oder andere Chance vergeben mit einem Stundensatz, der auch noch in Ordnung gewesen wäre und halt, weil du einen Monat früher anfangen kannst, ein kleineres Loch gerissen hätte. Ja? Also auch da immer alles in Relation sehen und nicht alles für bare Münze nehmen, weil es halt einfach natürlich immer sehr subjektiv ist. Und man das für sich erstmal mitnehmen sollte, aber dann halt drüber nachdenken, was nimmt man da jetzt wirklich als Kernaussage raus und man kann es auch einfach anders machen und es dann selber für sich rausfinden, okay, war vielleicht doch nicht so klar.
Ja, LinkedIn funktioniert ja in Headlines, also es ist so ein Marktschreiplatz und jeder brüllt irgendwas und das, was halt in so eine Headline passt halt nicht rein. Erhöhe niemals deine Preise, es sei denn und so weiter, da schreibt man dann halt lieber einfach die schwarz-weißere Headline rein, also Preis erhöhen schadet uns allen oder sowas, wäre jetzt so eine schöne LinkedIn-Headline. Preise mit Preise drücken lassen oder Preise, niedrige Preise schaden allen Freelancern, das wäre jetzt so eine richtig schöne LinkedIn-Headline und da, ne?
Ja, nee, aber sowas liest man dann als Neuling und denkt natürlich, okay, da muss super viel dahinter stecken, gerade wenn es Veteranen sind, die das sagen. Und
Veteranen ist das richtige Wort. I've seen things. Ja. Also das ist ich finde es eine super, super interessante Folge, weil es einfach mal nicht, wir haben hier also auch so ein bisschen generell im Podcast so ein Bias, dass Leute, bei denen es halt super gut immer alles läuft, tendenziell, also A, erzählt man immer eher diese Sachen als die Sachen, die jetzt nicht so gut laufen. Und B, kommen hier vor allem Leute hin, bei denen es halt richtig geil läuft. Weil das ist natürlich, also man kommt halt eher weniger auf die Idee, wenn es jetzt gerade nicht so gut läuft, dass man das im Podcast erzählt. Und das ist halt so schade, weil dadurch entsteht ein falsches Bild und es ist einfach dann vielleicht auch so ein bisschen das Problem gewesen bei dir, dass jemand oder dass Leute ein zu rosiges Bild von dem Ganzen gezeichnet haben. Hättest du da mehr Kontext und auch mehr Grautöne und auch andere Stimmen gehabt, hättest du vielleicht gesagt, okay, das muss vielleicht ein bisschen anders vorbereitet sein, das sollte vielleicht nicht so überhastet sein oder ich glaube, wenn man sich jetzt als Außenstehender, ne, das soll jetzt nicht irgendwie urteilsmäßig klingen, sondern nur so als Außenstehender, wenn man sich so ein bisschen das anguckt, wäre meine Diagnose so, du bist halt in die Selbstständigkeit gegangen mit dieser Prämisse, dass es sehr, sehr easy ist, Kunden zu gewinnen. Dadurch, dass du nicht so easy Kunden gewonnen hast, hattest du, also du hattest wenig Rücklage, sage ich mal, oder auch noch keine Kunden oder so vorbereitet. Dementsprechend war die Rücklage schnell aufgebraucht und du warst in dieser Situation, wo du dann mit dem Preis und das snowballt halt so, weißt du? Also das ist diese eine in Anführungsstrichen Fehler oder diese falsche Annahme baut halt schon so ein Fundament, als wenn du jetzt gestartet wärst mit ganz anderen Voraussetzungen. Also jetzt gesagt, okay, vielleicht erstmal Teilzeit, vielleicht erstmal nebenbei auf Netzwerk-Events gehen, erstmal mir einen Überblick verschaffen. Ich baue auch immer vielleicht 6 Monate Rücklagen auf. Dann wäre die Situation ja eine ganz andere. Hättest du vielleicht auch in der Preisverhandlung nicht gesagt, okay, Preis drücken oder so, sondern nö, wir machen jetzt, ich stelle das nochmal anders auf. Ich kann mir das noch leisten und sowas. Also ich weiß nicht, ob du das auch so sehen würdest, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Learning wäre, was man auch allen Hörern mitgeben kann, dass es sich lohnt, erstmal sozusagen verschiedene Stimmen noch zu hören und nicht nur, also dass man sich hier im Podcast, den ziehe ich mir auch an, ne, dass hier im Podcast zum Beispiel auch zu positiv von der Selbstständigkeit berichtet wird.
Also ich habe tatsächlich eher meine Entscheidung dann, oder meine Entscheidung, aber meine Sichtweise und meine Ausgangslage eher wirklich auf das sehr durchweg positive Feedback der anderen Freelancer in den Projekten, in denen ich war, halt basiert. Und ja, natürlich war das sehr super biased und voll in die Richtung. Aber es war, glaube ich, schon arg blauäugig, irgendwie so Themen wie eine Corona-Krise und auch den Ukraine-Krieg da einfach so nicht zu beachten und das so abzutun, so ja, das wird doch mit der Industrie oder mit der Auftragslage nichts machen. Doch, und das muss natürlich schmerzlich feststellen. Und dass das 2022 noch nicht so war, okay, ja, das oder vielleicht schon da schon angefangen hat, weil der Freelancer, mit dem ich da jetzt ganz explizit gesprochen hatte, hat auch gesagt, er hatte jetzt keine Probleme, als Projekt zu kommen, der war halt da auch schon ein Jahr da. Ne? Mhm. Also der konnte so einen Snapshot von vor einem Jahr mir mitteilen und oder von den letzten paar Jahren. Ne? Also man muss das echt immer mit a grain of salt genießen und also. Ja, ultimativen Tipp in die Richtung gibt es natürlich nicht, ne? Aber ein bisschen vorsichtiger als ich hätte man ruhig sein können.
Naja, jetzt machst du das Beste aus der Situation. Es hat sich ja auch gebessert. Also du bist ja jetzt, du hast deinen Kunden, es steht eine Zusammenarbeitverlängerung aus. Hast du in irgendeiner Weise eine Strategie, wie du anders wie du jetzt weiter vorgehst, also was die zukünftige Kundenakquise angeht, hast du da eine Idee?
Also ich hab so ein paar Ideen. Ich muss mal gucken, wie gut die fruchten. Ich würde eher so mal ein bisschen Kaltakquise sogar mal mehr.
Oh, bloß nicht.
Ja, je nachdem, wie man angeht. Ich werde berichten. Mal gucken, ob mein Ansatz Richtung trägt. Also natürlich werde ich mein persönliches Netzwerk noch ein bisschen mehr melken und anzapfen, weil ich es einfach unnötigerweise komplett vernachlässigt habe in der Anfangszeit und da immer mehr so Richter kam, ich könnte doch die mal wieder anfragen und ist ja auch was auch immer wieder in deinen Folgen auch gepredigt wird. Natürlich muss man sein Netzwerk am Leben erhalten und seine Kontakte pflegen und da immer das Ganze am Leben erhalten. Ich bin halt nicht so ganz sicher, wie das dann im ganz Konkreten aussehen soll, weil natürlich kann man sich immer wieder austauschen und gucken und fragen, wie es läuft. Aber mir erschließt sich noch nicht so ganz, warum ich auf Akquise gehen sollte und wirklich tatsächlich nach Projekten angeln sollte, während ich noch in meinem Projekt bin und noch keine Aussicht auf ein Ende habe. Weil selbst wenn dann jemand kommt und sagt, ja, wir haben hier eine Vollzeitstelle frei, dann sage ich, ja, ich bin halt gerade besetzt. Also warum gab es dann das Gespräch?
Kann ich dir sagen, ich würde das, also ich glaube, viele gehen in dieses ganze Thema Netzwerken mit einer falschen Prämisse rein, nämlich, dass sie jetzt einen Auftrag davon bekommen. Das ist ja auch nicht der Fall. Wenn du so auf Events gehst, wenn du so auf Leute zugehst, dann werden die Leute relativ schnell keinen Bock haben, mit dir zu reden, weil die sofort merken, dass du denen was verkaufen möchtest. Ne? Darauf hat eigentlich keiner Bock. Gerade bei solchen, also der Kontext ist ja meistens, dass man sich auf irgendein Event, es gibt ein Networking-Event, es gibt ein, weiß ich nicht, Pizza essen und was auch immer Event. Es gibt ja bei Meetup.com oder diversen anderen Plattformen ständig irgendwie Sachen. Wenn du in der Nähe von einer größeren Stadt wohnst, kannst du eigentlich jeden Abend fast auf sowas gehen, was meistens auch kostenlos ist. Die Konferenz jetzt beispielsweise im Mai, da bist du ja auch.
Da sehen wir uns.
Genau, da sehen wir uns. Die sowas. Und da würde ich halt niemals hingehen und sagen, hey Leute, ich bin's Janik, ich suche hier gerade auch Projekte, also falls ihr mal irgendwie jemanden braucht, ne, also ich hab Bock, sondern ich würde immer einfach mit den Leuten auf menschlicher Ebene connecten, also mich austauschen, was machst du so, wie, was sind gerade so die Themen, mit denen ihr euch da so beschäftigt, ah, ihr seid irgendwie eine Agentur, ach cool, was ist euer Tech-Stack, einfach auf dieser beruflichen Ebene mit denen auch unterhalten und dann halt, das glaube ich, das, was halt viele nicht machen, nicht einfach nur sagen, okay, tschüss, sondern dass man sich auch zumindest den Namen merkt, notiert, bei LinkedIn nachfasst und wenn sich das irgendwie mal ergibt, du hast die Leute dann ja auch in deinem Feed und so, mit denen auch interagieren oder die mal auf ein Mittagessen oder so einladen oder sich in irgendeiner Form, du brauchst halt dieses Zweitevent, weil nur wenn man sich auf diesem Meetup oder Networking-Event gesehen hat, das ist halt, der sieht da auch noch 20 andere Leute oder 30 andere Leute an dem Abend, hat noch Gespräche, du bleibst halt nicht im Kopf, es sei denn, du hast irgendwas total Verrücktes, was du machst oder so. Insofern, ich glaube, die Kunst daran, ich bin auch nicht der große Networker, ne, soll sich jetzt gar nicht so anhören, aber ich habe zumindest auch viel von Kolleginnen und Kollegen lernen können da, ist sich einfach ein guter Gesprächspartner zu sein, sich auch mit ehrlichem Interesse anzuhören, was die Leute machen, immer machsam zu bleiben, okay, Moment, du machst das, ich kenne jemanden, der macht das. Ich würde euch gerne mal zusammenbringen, ich gebe euch mal ein Intro und sowas. Du gibst den Leuten was und fragst dafür nicht im Gegenzug um was und die Leute werden dich in den allermeisten Fällen im Kopf behalten und wenn es mal um was geht, wie beispielsweise, hey, wir suchen gerade einen Frontend-Entwickler oder ich kenne jemanden, der gerade einen Frontend-Entwickler, dann bist du der Erste, der im Kopf ist. Also so dieser ganz kleine Exkurs in, wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht den Experten meme, aber das ist das, was für mich gut funktioniert und was auch in meinem Kolleginnen- und Kollegenkreis gut funktioniert, sich einfach mit ehrlichem Interesse viel unter Leute begeben, die in diesen Bereichen arbeiten und aktiv, wachsam ein Teil dieses Ökosystems, Netzwerk sein, selber Leute introducen und dann kommen die Introductions sozusagen irgendwann von alleine auch und dann kommen Leute auf einen zu und sagen, ey, du bist doch der Frontend-Typ, du machst doch das, wir brauchen da gerade in dem Projekt jemand, der Aushilfe leistet. Das funktioniert ziemlich gut.
Amen.
Ist halt langfristig ausgelegt, ne? Deswegen meinte ich, es ist jetzt nicht, wenn du morgen ein Projekt brauchst, würde ich das jetzt nicht sagen, dass das das Beste ist. Aber das ist ja genau das, was du eingewandt, also dein Einwand war ja sozusagen, du bist ja gerade in einem Projekt, du willst ja vielleicht eher in 2-3 Monaten mal was Neues haben oder die Option auf was Neues. Und wenn du dann viele potenzielle Gigs hast oder immer mal wieder, das Coole ist, du kannst ja dann sogar, wenn du viele LinkedIn-Kontakte hast, einfach in dein Netzwerk schreiben, so, ey Leute, nächsten Monat oder übernächsten wird's bei mir freie Kapazitäten geben, wenn ihr jemanden kennt oder so. Und die Leute werden sich halt viel eher damit beschäftigen mit deinem Post und überlegen, ob sie jemanden kennen oder dich weitervermitteln, wenn du halt denen auch was sagst oder man sich nicht nur mal eben kurz auf einem Event gesehen hat, sondern vielleicht auch nur Mittagessen war oder du denen mal jemanden vermittelt hast. Das wäre so mein Monolog dazu.
Nehme ich mit, vielen Dank. Ja, klar, Netzwerken ist natürlich wichtig und war von mir definitiv zu lange unterschätzt.
Ja.
Wie viel es am Ende abwirft, wird sich natürlich zeigen, aber auf dem Papier macht es definitiv Sinn, was du erzählst.
Ich glaube, das ist halt die einzige also Kundenakquise-Methode, die einen nicht dazu zwingt, ständig sich irgendwo zu bewerben und anzurufen und so, sondern es ist eher was man eigentlich ja sowieso macht, sich mit Leuten unterhalten und auf menschlicher Ebene connecten. So, ne?
Ja.
Aber Patrick, ich brauche von dir jetzt noch ein Abschlusswort und zwar deinen ultimativen Freelancer-Tipp.
Ja,
Ja, das ist eigentlich was ich schon gesagt hatte zwischendurch, absoluter Pragmatismus und damit irgendwie an die Sache rangehen. Also wie komme ich an mein Ziel möglichst effizient und sich da nicht verrückt machen lassen von Aussagen, die man hört, die so sehr absolut klingen und wie in Stein gemeißelt, sondern seinen eigenen Weg finden. Und man, ich finde, es ist auch keine Schande oder kein Problem, wenn man das, was einem gepredigt wurde, selbst noch erlebt, weil man den gleichen Fehler gerade gemacht hat und lachend in den Ventilator rennt, den Fehler macht, ja, ist okay, weil dann hat man noch sehr viel mehr gelernt als nur das gelesene Wort und so und so darf man es nicht machen, sondern manchmal muss man es einfach erleben, glaube ich, um das auch richtig in Perspektive setzen zu können. Und von daher Pragmatismus einfach, ja, also wirklich. Wie komme ich am effizientesten an mein Ziel? Welche Optionen habe ich? Und wo bin ich bereit, Abstriche zu machen, um trotzdem anzukommen?
Das Beste dann aus der Situation immer machen, ne? Bleibt einem ja nichts anderes übrig. Also klar, kannst du dich jetzt im Bett wälzen und sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich jetzt meine Rechnung bezahlen soll und so, aber das ändert ja nichts an der Situation.
Nee.
Das lähmt dich halt viel eher noch. Und wenn man dann in dem Moment mehr auf Machen umschaltet, ist schon ist leicht gesagt, aber
ja, ja.
Ist einer dieser Sachen, die objektiv gesehen richtig sind, aber subjektiv gesehen in der Situation natürlich manchmal ein bisschen schwieriger. Aber hast du absolut recht. Ja. Wunderbar. Ey Patrick, erstmal jetzt wichtig, wo finden meine Hörer dich, wenn sie einen Frontender brauchen, wenn sie mit dir arbeiten wollen oder einfach sich mit dir auch austauschen vielleicht. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja, die beste Adresse ist sicher mein LinkedIn-Profil, Patrick Grossnagel, findet ihr mich mit ScharfS. Genau. Und ja, da findet man eigentlich auch alles zu mir. Da geht es auf die Website. Ich bin natürlich auf den ganzen Vermittlungsplattformen verfügbar. Und freue mich natürlich über den regen Austausch. Auch sehr gerne Feedback zu dem, was ich hier erzählt habe. Ne? Auch da bin ich natürlich noch Frischling und kann sicher noch viel mitnehmen von Kollegen und anderen Freelancern, die da andere Erfahrungen gemacht haben. Und da erleuchtet mich bitte sehr gerne. Ansonsten freue ich mich auf den Austausch. Und genau. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, Yannick. War sehr cool, hat Spaß gemacht.
Ich danke dir. Also vielen Dank für die Offenheit, dass du das erzählt hast, wie deine Freelance-Story läuft, wie das erste Jahr ist, dass du das ungeschönt erzählt hast. Das muss man auch sehr zuteilen. Es gibt viele Leute, die das immer sehr gerne alles schön und so. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass man sicherlich immer lieber die schöneren Seiten erzählt. Du hättest jetzt auch einfach sagen können, ja, ich habe hier diesen Auftrag und ich bin hier dauer gebucht jetzt und so. Und das, aber das würde ja dann auch nicht hundertprozentig deine Realität widerspiegeln. Und das bringt am Ende ja auch, man muss ja wirklich sagen, die erfolgreichen Stories bringen die Freelancer nur bedingt weiter, finde ich immer, weil klar erzählen die Leute, wie sie da hingekommen sind und so. Aber ich glaube, dass da sehr viel mehr Leute relaten können jetzt, um dann mal so ein schönes deutsches Wort zu benutzen, als ne? Wenn jetzt jemand sagt, es läuft alles geil und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wo ich die ganze Kohle noch hinstecken soll.
Da wüsste ich gar nicht, was ich in dem Podcast hier soll. Dann, genau. Dann hätte ich ja gar nichts Spannendes zu erzählen. Das ist ja maximal lang.
Naja, einige finden es vielleicht spannend, aber die Mehrheit nicht. Also ich glaube, die Mehrheit kann sich schon mit dir identifizieren, dann in dem Moment mit deiner Situation. Insofern vielen, vielen Dank.
Wunderbar.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, ich weiß nicht, ob Patrick auch ein bisschen über Facebook-Community oder hast du kein Facebook?
Ich bin auf Facebook, nur noch wenn ich muss, einmal im Halbjahr.
Okay, okay.
Also in der Facebook-Community bin ich nicht, aber ich bin in der großen Freelancer-Gruppe bei LinkedIn. Es war jetzt keine Austauschgruppe, sondern eher Projektmarkt-related, aber auch da könnte man mich eventuell finden. Aber ja.
Ja, da findet ihr Patrick auf jeden Fall, also in unserer Facebook-Community nicht, die ist trotzdem verlinkt in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.